So, das ist Premiere für mich an diesem schönen, runden Tisch. Sieht aus wie ein riesiges Lenkrad. Bin mal gespannt, wie wir uns da vertragen werden. Ich habe euch ein paar Folien mitgebracht. Ups. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Der Mike hat es eben schon mal ausprobiert und ich habe spontane Reaktionen feststellen können. Bald gibt es Zeugnisse. Anna und Julien, was habe ich falsch gemacht? Nee? Traut ihr euch nicht? Naja, die beiden wissen und alle Eltern und solche, die noch nah an Kindern dran sind, wissen, die Zeugnisse gab es gestern. Also für die Schüler gab es sie gestern. Vorgestern, seht ihr? Richtig. Und bin ja Klassenlehrer von einer 5. Klasse in diesem Jahr, habe wieder ganz von vorne angefangen. Alle 3 Jahre ist das mein Schicksal und das der Kinder. Aber dieses Jahr war schön, besonders schön, denn ich hatte tatsächlich unglaublich viele super gute Zeugnisse schreiben dürfen und nur 2-mal die Note mangelhaft und das war noch eine 5+. Und bei 2 verschiedenen Schülern. Ja, also das war schon richtig, also so ein gutes Zeugnis habe ich, glaube ich, nie in meiner Karriere in der 5. Klasse schreiben dürfen. Ja, ich weiß nicht, was das bei euch so an Erinnerungen wachruft. Bald gibt es Zeugnisse, Zeugnistag. Ich habe an den Tafeln am Freitag das ein oder andere Mal gelesen, Giftzettel mit Schlagsahne. Für die einen ist es wirklich Giftzettel und bitter und schmerzhaft, und für die anderen ist es aber wie eine Belohnung. Also ich hatte ein kleines Mädchen, die stand vor mir mit solchen Augen. Ich bin so froh, dass ich so ein gutes Zeugnis habe, weil meine Mama hat gesagt, wenn ich so ein Zeugnis habe, dann gehen wir in die Europagalerie und ich darf mir diesen tollen Teddybär kaufen, den ich mir schon so lange gewünscht habe. Ja, so unterschiedlich ist das. Der andere Junge sagte, ich bin froh, dass ich keine 5 habe. Ist auch eine Art und Weise, mit dem Zeugnis umzugehen. Wir wissen, Zeugnisse bewerten unsere Leistungen. Ich bekomme in dem Fall, Schüler bekommen in schriftlicher Ausführung eine Rückmeldung über das, was sie im letzten halben Jahr gemacht haben. Und diese Zeugnisse sind für Schüler unausweichlich. Es gibt kein Vorbei an diesem Zeugnis. Du kannst ein halbes Jahr lang alles aufschieben, du kannst alles verdrängen, du kannst dich vielleicht sogar um Klassenarbeiten irgendwie drumrum mogeln, du kannst die Hausaufgaben nicht machen, du kannst sogar blau machen und gar nicht in die Schule gehen. Also es ist nicht so ganz einfach, aber es geht. Aber nach einem halben Jahr kommt das Zeugnis und da steht alles drauf. Da steht, wie oft du gefehlt hast, wie viele Stunden davon unentschuldigt waren, wie viele Tage unentschuldigt waren. Da steht, wie du mitgearbeitet hast. Da steht, wie du dich verhalten hast. Und da steht, was du in welchem Fach geleistet hast. Daran kommst du nicht vorbei. Naja, jetzt sagst du Gott sei Dank, das habe ich hinter mir. Ich kriege kein Zeugnis mehr. Ja, sicher, wirklich. Also, ich habe es bald geschafft, bin jetzt 45 Jahre und ich glaube, also dienstlich gesehen bekomme ich mit 50 die letzte dienstliche Beurteilung. Es sei denn, ich melde mich freiwillig und hätte gerne eine. Aber bis dahin werde ich eigentlich alle 5 Jahre von meinem Schulleiter beurteilt. Das ist die Theorie. Also ist jetzt schon, glaube ich, 10 Jahre her, dass er da war. Aber ich kann mir nicht sicher sein, dass es keine Beurteilung mehr gäbe. Bei meinem Bruder meine ich mich zu erinnern, der hat jedes Jahr mit seinem Chef so ein Gespräch. Und da wird dann gesagt, Herr Kasimir, wie war das letzte Jahr? Aus Ihrer Sicht? Und dann sage ich mal, was ich davon gehalten habe. Also ganz so schnell sind wir damit nicht fertig. Wenn du den Arbeitgeber wechselst, bekommst du ein Arbeitszeugnis. Zeugnisse bestimmen unser Leben. Wir kriegen Rückmeldung über das, was wir gemacht haben oder eben nicht gemacht haben. Naja, aber ich meine, das ist eine Predigt, das ist ein Gottesdienst. Es wäre seltsam, wenn das jetzt nicht irgendwas mit Gott zu tun hätte. Ne? Weißt du, dass du von Gott auch ein Zeugnis bekommst? Es gibt auch in deinem Leben, auch in meinem Leben, es gibt im Leben eines jeden von uns einen Zeugnistag. Ein Tag, an dem Gott uns das Zeugnis für unser Leben überreichen wird. Und dann gibt es einen Cut, genauso wie die Zeugniskonferenz, Notenschluss, diesen Cut macht. Von da ab gibt es nichts mehr. Dann stehen die Leistungen fest. Es gibt kein Korrigieren mehr, kein Aufbessern, kein Manipulieren. Die Zeugnisse stehen fest, die Noten, die Leistungen sind erbracht. Und so einen Tag gibt es auch im Leben von uns. So einen Tag gibt es, wo Gott uns ein Zeugnis ausstellen wird. Und die Frage ist, wir haben es eben an den unterschiedlichen Reaktionen schon gesehen, ist das ein Tag, auf den ich mich freue? Oder ist das ein Tag, vor dem ich Angst haben muss? Du kannst ja mal so in dich hineinhören. Wie ist das, wenn heute Abend oder morgen Zeugnistag wäre für dich? Um zu wissen, ob das was ist, worauf ich mich freuen kann oder nicht, denke ich, gibt es ein paar Dinge vorher zu klären. Das Erste, was ich euch natürlich sagen muss, ist, dass dieser Tag, das wisst ihr, das heißt nicht Zeugnistag. Gott hat ein anderes Wort gewählt. Es klingt aber nicht wirklich viel besser. Er nennt das Gericht oder Gerichtstag. Inhaltlich meint es aber genau dasselbe. Es ist ein Tag, an dem unser Leben beurteilt wird. Es wird betrachtet aus den Augen Gottes und es wird gemessen an seinem Maßstab. Das ist das eine, was wir wissen müssen. Und das andere ist, es gibt zwei Gerichtstage oder wir können auch sagen, zwei gerichtliche Instanzen. Und jeder von euch wählt durch seine eigene Entscheidung, vor welchem dieser Gerichtstage er erscheinen möchte. Und diese Gerichtstage, die sind in ihrer Zielsetzung und in der Durchführung des Gerichts so unterschiedlich, wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Wie zwischen Tag und Nacht, so wie zwischen Leben und Tod. Schauen wir uns dieses erste Gericht mal an, von dem Gott uns in Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15, etwas mitteilt. Der Johannes, der Seher Johannes, schreibt: Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades, das Totenreich, gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist das erste Gericht. Es ist das Gericht vor dem weißen Thron Gottes. Und dieses Gericht ist, und das, wenn man das mal genau liest, ich habe es mit Farbe versucht hervorzuheben. Dankeschön. Ich habe es mit Farbe versucht hervorzuheben, damit ihr begreift, das ist ein Gericht für Tote. Und im ersten Augenblick sagst du, ja klar, habe ich gelesen, Tote. Ja, aber ich glaube, wir haben noch nicht richtig begriffen, was das eigentlich meint, ein Gericht für Tote. Weil die ersten Toten, von denen hier geredet wird, das sind die Toten, die noch leben. Es ist ja ein Gericht am Ende der Weltgeschichte, nachdem Jesus sein tausendjähriges Reich aufgerichtet hat, der Satan für 1000 Jahre gebunden war und dann für eine kurze Zeit nochmal losgelassen wurde. Dass Menschen, die noch nie mit dem Bösen in Konfrontation waren, eine Chance haben, sich genau wie alle anderen in der Geschichte der Menschheit, freiwillig für oder gegen ein Leben mit Gott zu entscheiden. Und die, die dann am Ende übrig bleiben und sich nicht für Gott entschieden haben, das sind die Toten, von denen hier geredet wird. Denn was für einen Sinn würde es sonst machen, dass erst von den Toten gesprochen wird? Das wird genau erklärt, ich zeige es euch nochmal. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war. Das ist also die erste Gruppe, gerichtet, fertig. Und jetzt kommt die zweite Gruppe. Und der Tod, also, und das Meer gab die Toten. Und der Tod und der Hades, also alle Menschen, die bis dahin gestorben sind, die Toten, die gestorben sind, die also ihr irdisches, ihr biologisches, ihr physisches Leben auch verloren haben, auch die werden wieder zum Leben erweckt, um sich vor Gott zu verantworten. Und sie werden gerichtet nach ihren Werken. Das ist ein Gericht für Menschen, die sich bewusst entschieden haben, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben. Es ist ich brauche keinen Gott. Ich bin mir selbst genug. Warum nennt die Bibel diese Menschen Tote? Nun, dafür müssen wir begreifen zwei Dinge. Erstens, was bedeutet Tod? Du schaust dir einen Hund an und der wedelt mit dem Schwanz, der atmet, der lacht, also lacht, Hunde können tatsächlich sowas Ähnliches wie lachen, der himmelt dich an und du siehst, ja, der Hund ist quicklebendig. Und wir hatten so einen kleinen süßen Hund und dann rennt er aus der Tür über die Straße und wir haben nur noch Bremsen quietschen gehört und kurze Zeit später, der Hund kam nicht mehr zurück, dann sind wir auf die Straße und da lag er da. Da war er noch lebendig, hat noch ein bisschen geatmet, gezuckt und irgendwann war das Leben aus ihm entwichen. Das Leben war weg und was bleibt dann übrig? Ein toter Hund. Und was bleibt in einem Menschen übrig, wenn das Leben ihn verlässt? Ein toter Mensch. Ja, aber was bedeutet Leben im eigentlichen Sinne? Ihr wisst vielleicht, und wenn nicht, dann erkläre ich es euch gerne, dass im Griechischen zwei Worte für Leben bestehen. Einmal das Wort Bios, da haben wir das Wort Biologie her. Und dann gibt es das Wort Zoe. Das ist das Wort mit dem das ist Rahels Zweitname, meine kleine Nichte. Und dieses Wort Zoe bedeutet mehr als nur biologisches Leben. Es ist echtes, geistliches Leben, das in dem Neuen Testament, das ja in Griechisch geschrieben wird, in der Regel mit dem Begriff ewiges Leben übersetzt wird. Es ist ein Leben, das mehr ist als einfach nur atmen und essen und trinken und Stoff wechseln. Und dieses Leben wird in der Bibel ganz eindeutig definiert. Im Alten Testament fragt Mose Gott, wer bist du? Was ist dein Name? Wie soll ich dich meinen Volksgenossen, meinen Brüdern beschreiben, bekannt geben? Und da sagt Gott, ich bin der Ich Bin. Es ist das Wort Sein. Du könntest das einfach erklären. Ich meine, du kannst da lange drüber philosophieren, aber du könntest es auch einfach sagen, ich bin der Lebende. Ich bin der immer Seiende, der jetzt ist, der war und der sein wird. Ich bin Leben. Weniger kompliziert ist es später im Neuen Testament. Da sagt Jesus gerade heraus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und im ersten Johannesbrief sagt der Johannes ganz klar, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Insofern sind die Menschen, die hier gerichtet werden, es sind Menschen, die sich entschieden haben für ein Leben ohne Gott. Diese Menschen werden jetzt gerichtet nach ihren Werken und wir erkennen, dass keiner aufgrund seiner Werke aus diesem Gericht freigesprochen wird. Es heißt im letzten Satz, wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. keine noch so gute Tat, noch so gutes Werk kann das in dir fehlende Leben ersetzen, wenn du es nicht geschenkt bekommen hast. Und das ist das Missverständnis, dem die Menschheit seit den ersten Tagen unterliegt. Wenn ihr euch mal erinnert, wie Gott den Menschen geschaffen hat, ich möchte nur zwei Dinge vor eure Augen stellen. Da gab es diesen Moment, wo Gott seinen Atem in die Nase des geschaffenen Menschen hineinhauchte. Und da heißt es, und so war der Mensch oder wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und das andere, was Gott sagt, siehe, lass uns Menschen machen in unserem Bild, männlich und weiblich, uns sollen sie ähnlich sein. Und so schuf Gott den Menschen in seinem Bilde, ihm ähnlich. 1. Mose 1. Und dann sagt Gott, und siehe, es war sehr gut. Das ist der Maßstab Gottes für gut, nämlich Gott ähnlich sein. Und wie kann ein Mensch Gott ähnlich sein? Nur dadurch, dass Gott in ihm lebendig ist. Du kannst dir das vorstellen in einem Bild, das hat mir geholfen, das zu begreifen. Eine Öllampe ist dazu gemacht, dass sie mit Öl gefüllt, entzündet wird und Licht in die Dunkelheit leuchten lässt. Sie gibt einen Schein von sich. Wenn du der Öllampe jetzt das Öl wegnimmst, dann verbrennt der Docht im Handumdrehen, die Lampe geht aus, es bleibt schwarzer Ruß und Dunkelheit zurück. Und genau dasselbe, kannst du dir vorstellen, ist im Sündenfall passiert. 3. Kapitel. Wir sind jetzt im 3. Kapitel der Bibel. 1. Kapitel, 2. Kapitel, der Mensch wurde geschaffen. 3. Kapitel, der Mensch entscheidet sich, ein Leben ohne Gott zu führen. Und in dem Augenblick sagt Gott, okay, deine Wahl. Wenn du so entscheidest, ich zwänge mich dir nicht auf. Gott verlässt den Menschen und der Mensch starb, weil das Leben ihn verlassen hat. Natürlich, biologisch, das sehen wir, waren die quicklebendig. Adam und Eva haben noch über 900 Jahre gelebt. Aber geistlich waren sie tot. So lange, bis sie Gott wieder gebeten haben, in ihr Leben zurückzukehren. Denn die Entscheidung hatten sie. Das stand ihnen frei. So wie jedem Menschen, der von Adam und Eva abstammt, der Nachkomme dieser beiden ist, damit auch du und ich. Jeder von uns hat diese Entscheidung vor sich, aber er darf diese Entscheidung treffen. Wie gesagt, im 3. Kapitel kam es zu dem Bruch zwischen Gott und Menschen und die restlichen 1186 Kapitel, die noch übrig bleiben, sind Gottes Verben, um den Menschen diese Entscheidung rückgängig zu machen. Aber es ist eine Entscheidung verlangt. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Es ereignet sich eben nicht von allein. Und wenn ich als Kind irgendwo in der Kirche mit Wasser besprenkelt werde und nette Eltern habe und gute Paten und, es entbindet mich nicht, mich selbst zu entscheiden, zu sagen, Gott, wenn ich dich nicht habe, habe ich kein Leben. Komm in mein Leben. Ich bin euch die Wahrheit schuldig. Wer diese Entscheidung nicht trifft, der wird unter diesem Urteil stehen bleiben, das wir eben gelesen haben. Er wird von Gott das gesagt bekommen, was wir eben in diesem Gebet, das die Claudia in der Einleitung zitiert hat, das Vater Unser, was wir eigentlich zu Gott sagen sollen, dein Wille geschehe. Das ist unser Gebet an ihn, so soll es sein. Aber wenn wir das nicht machen, dann wird Gott an diesem Tag zu dir sagen, dein Wille geschehe. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen am Ende der Zeit. Die Gruppe von Menschen, die zu Gott sagt, dein Wille geschehe. Und die Gruppe von Menschen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Paulus drückt das im Römerbrief so aus. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, ob er Buddhist oder Islamist oder Naturalist oder Rationalist oder Atheist ist, können wir hier nur einfügen. Alle haben gesündigt. Gesündigt heißt, sie haben einfach das Ziel verfehlt. Sie haben mit ihrem Leben das Ziel verfehlt. Und ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Denn das ist genau das Ziel, mit dem jeder Mensch, auch du und ich, geschaffen wurde. Gott möchte seine Herrlichkeit in deinem Leben zum Ausdruck bringen. Herrlichkeit, was heißt das? Was bedeutet Herrlichkeit? Herrlichkeit ist nichts anderes als die sichtbare, greifbare, erfahrbare Gegenwart Gottes. Und jetzt erklär mir einmal, wie du Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar machen möchtest, Gottes Gegenwart, wenn Gott nicht in dir gegenwärtig ist. Es kann nicht funktionieren. Also, Leben bekommst du nicht durch gute Werke. Leben ist ein Geschenk Gottes. Aber es ist ein Geschenk, das Gott jedem Menschen frei anbietet. Das Einzige, was es voraussetzt, ist, dass du bekennst, dass du anerkennst, dass du tot bist. Dass du ohne Gott Sprachprobe, funktioniert. Gut. Und jetzt die gute Nachricht. Einfach damit ihr es auch schwarz auf weiß habt, wer diese Entscheidung getroffen hat, Jesus, Gott in sein Leben einzuladen, der braucht dieses Gericht vor dem weißen Thron und dieses Urteil in diesen Feuersee, diesen zweiten Tod. Dieses Getrenntsein von Gott, ein zweites Mal Getrenntsein von Gott, nicht zu fürchten. Jesus selbst sagt das, in Johannes 5, Vers 24 bis 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben. Vielleicht ist das heute deine Stimme. Vielleicht ist das dein Augenblick, wo du sagst, okay, ich höre, ich bin ein Toter. Und ich höre die Stimme des Herrn. Das sind nicht meine Worte, das sind nicht meine Ideen. Das ist das Wort Jesu Christi. Und es ist sein Wort an dich. Aber verlassen wir diesen Gerichtsplatz des weißen Throns und kehren uns der zweiten Gerichtsinstanz zu. Denn ich habe ja gesagt, es gibt noch einen zweiten Richterstuhl. An drei Stellen wird dieser erwähnt und wir merken relativ schnell, auch schon allein bei den Adressaten, dass das ein Richterstuhl, dass das eine Gerichtsinstanz für Christen ist, für Menschen, die sich für Gott entschieden haben, für Menschen, die gesagt haben, jawohl, ich möchte, dass Gott in meinem Leben einzieht und dort Raum hat und wirken kann. Meistens wird diese Gerichtsinstanz mit der Richterstuhl Christi bezeichnet, was auch ausdrücklich so in der zweiten Stelle gesagt wird, die ich euch gleich vorstelle. Zunächst noch eine Stelle aus dem Römer Kapitel 14. Ich denke, dass es derselbe Gerichtsstuhl, dieselbe Gerichtsinstanz ist, wie die wir gleich hören, obwohl das hier das Gericht oder der Richterstuhl Gottes genannt wird. Warum verurteilst du denn deinen Bruder? Und du, warum verachtest du ihn? Wir werden doch alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Also wird jeder von uns für sich selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. In 2. Korinther 5, Vers 10 schreibt Paulus, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Dann wird jeder bekommen, was er verdient hat, je nachdem, ob er in seinem irdischen Körper Gutes oder Böses getan hat. Wenn ich diese Stellen jetzt einfach so stehen lassen würde, dann, und du denkst da eine Weile drüber nach, da kommt man relativ schnell ins Spekulieren, was nicht so klar gesagt wird. Jeder wird bekommen, was er verdient hat. Aber ja, was ist das eigentlich? Was bekomme ich da? Und Menschen, Christen, haben in der Vergangenheit ganz oft diese beiden Gerichte, das ist mein Verständnis, durcheinander geworfen. Die haben gesagt, oh weh, wenn ich dann doch noch Böses tue und wenn ich doch noch Fehler mache und mich nicht richtig genug anstrenge und dann lande ich am Ende doch in dem Feuersee, dann war es das, dann bin ich doch verloren. Aber darum geht es hier überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir in die Gemeinschaft, in die ewige Gemeinschaft mit Gott kommen, dann soll nichts mehr zwischen dir und ihm stehen. Dann sollen geklärte Verhältnisse sein. Alles, was eigentlich noch störend wäre, wird ans Licht gebracht und vergeben. Denn, ich meine, das habe ich eben, man kann nicht alles sagen in so einer Predigt, aber es ist klar, wir haben eine Menge Ballast in unserem Leben ohne Gott, bis wir uns für ihn entscheiden, angehäuft. Dinge, die wir falsch gemacht haben. Sünden, sagt die Bibel. Und die möchte Gott uns vergeben. Er möchte uns reinigen durch das Blut, das Jesus am Kreuz für uns vergossen hat. Und das wird sich nicht ändern, wenn wir am letzten Tag vor dieser Gerichtsinstanz erscheinen müssen. Auch dort wird das Blut Jesu alle Schuld, die wir bekennen, zudecken und sie wird vergeben sein und ihrer wird nie wieder gedacht werden. Aber, und das weiß jeder von euch, es gibt Sünden, die sind uns überhaupt nicht bewusst. Wir merken das hier und da. Wir haben was gemacht, haben uns überhaupt nichts dabei gedacht und plötzlich, oft ist es bei mir wenigstens das Lesen in der Bibel oder Gemeinschaft mit Gott, von der Claudia am Anfang gesprochen hat, plötzlich steht es vor meinem inneren Auge, hey, du warst falsch. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die wird die Schüler vielleicht interessieren. Da habe ich auf dem Gang einen Zusammenstoß mit einem Schüler gehabt, 9., 10. Klasse. Der rannte aus dem Klassensaal raus und ich gehe den Gang ganz normal entlang mit meiner Tasche und er rennt voll in mich hinein. Und schüttelt sich und will sich verpieseln. Und ich sage, Freundchen, so aber nicht. Und rufe ihm hinterher. Und es hat mich viel Investition und viel Autorität gekostet, bis der überhaupt mal nochmal zu mir kam und wir überhaupt über das Problem reden konnten. Und dann hat er überhaupt nicht die Reue und das Schuldbewusstsein gezeigt, das ich an der Stelle von ihm erwartet hätte. Und dann habe ich ihn so genommen. Das mache ich wirklich, ich weiß nicht, ganz, ganz selten, so am Schlawittchen. Habe ihn gegen die Wand gedrückt, bin auf 3 Zentimeter mit meiner Nase an seine Nase und habe so böse, wie ich irgendwie konnte, geredet, das kann ich recht gut. Geredet, bis der Typ ruhig war. Und dann habe ich gesagt, so, und morgen kriege ich von dir einen Aufsatz, eine DIN A4-Seite, in der du erklärst, bla 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 bla. Ist das klar? Mhm. Er zog von dannen. Am nächsten Tag warte ich auf den Aufsatz, aber was nicht kam, war der Aufsatz. Den übernächsten, also dann habe ich den Schüler aufgesucht, habe gefragt, wo ist der Aufsatz, habe ich nicht gemacht. Habe gesagt, okay, für morgen 2 Seiten. Den nächsten Tag 3 Seiten. Und so langsam gingen mir die Ideen aus, dann habe ich gesagt, okay, wir machen einen Termin mit dem Schulleiter. Du widersetzt dich der Anordnung eines Lehrers, das kann nicht sein. Und am 4. Tag sitze ich morgens in meiner stillen Zeit und lese den Jakobusbrief. Und da steht, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gerechtigkeit. Da habe ich oft gelesen. Aber in dem Augenblick, das war, Gott sprach zu mir. Und Gott hat gesagt, du hast das Problem. Mindestens genauso wie der Schüler. Und ich mache es jetzt kurz. Gott hat mir gesagt, ich muss mich bei diesem Schüler entschuldigen, weil ich mich ihm gegenüber absolut nicht korrekt verhalten habe. Und das musste ich tun. Ich sage das nur mal als Beispiel, wie das ist mit den Sünden. Wir denken noch so sehr, wir sind im Recht, und plötzlich, wenn das Licht Gottes in die Situation hineinscheint, merken wir, oh, ich bin nicht im Recht. Und dann brauchen wir Vergebung. Und ich denke, genau so wird das vor dem Richterstuhl Christi sein. Das ist nichts, wovor wir Angst haben müssen, sondern es ist was, worauf wir uns freuen dürfen. Und ich persönlich bin überzeugt, jede Sünde, die wir bekannt haben, wird vergeben sein und die wird dort nicht mehr zur Sprache kommen. Das glaube ich. Es gibt Leute, die sehen das anders. Also auf meiner Bibelschule haben die das anders gelehrt, aber ich glaube das nicht. Denn Gott hat gesagt, ne, die Sünden, die ich vergeben habe, die werde ich an der tiefsten Stelle des Meeres versenken und ich will ihrer nicht mehr gedenken. Auch nicht mehr vor dem Richterstuhl Christi. Ich denke, da geht es um die Sünden, die wir eben bis dahin noch nicht erkannt und damit nicht bekannt haben. Ich möchte euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir ein bisschen deutlich macht, wie dieser Richterstuhl Christi, in welcher Atmosphäre das ablaufen könnte, wie das in uns aussieht in diesem Augenblick und wie Jesus uns gegenüber sich verhalten wird. Ich habe es gelesen in einer Geschichte von C.S. Lewis, der ja diese Chroniken von Narnia geschrieben hat, in denen er versucht, in bildlicher Form die Beziehung zwischen Jesus und uns Menschen ein Stück weit zu verdeutlichen. Es ist eine Kindergeschichte und ihr solltet es auch nur als Geschichte lesen, und trotzdem leuchten an einigen Stellen hell und klar ganz klare Parallelen zu dem Evangelium Gottes auf. Und eine solche Stelle möchte ich euch vorlesen. Es ist aus dem 6. Band der Silbersessel, und das Mädchen Jill und der junge Eustachius haben ihr ganzes Abenteuer schon hinter sich. Aslan, der Löwe, der Jesus veranschaulichen soll, hat ihnen am Anfang einen Auftrag gegeben. Er hat der Jill einige Zeichen gegeben und hat ihr ganz, ganz, ganz scharf eingeschärft: Du darfst die Zeichen nicht vergessen. Du musst sie immer und immer wiederholen. Und die Jill, ja, ist ein Mensch wie du und ich. Sie hat sie alle, fast bis auf das Letzte, hat sie alle vergessen und verpasst. So, und jetzt, das Abenteuer ist vorbei. Sie sind zurückgekehrt und jetzt lese ich. Jill und Eustachius glitten von den Zentauren, die keine Notiz davon nahmen. Ich wollte, wir wären zu Hause, erklärte Jill. Eustachius nickte wortlos und biss sich auf die Lippen. Ich bin gekommen, sagte eine tiefe Stimme hinter ihnen. Sie wandten sich um und sahen den Löwen selbst. So strahlend und so wirklich und so stark, dass alles daneben sofort blass und schattenhaft wirkte. Und schneller als man einen Atemzug tun kann, hatte Jill den toten König von Narnia vergessen, und sie wusste nur noch, wie Eustachius durch ihre Schuld vom Felsen in den Abgrund hinuntergefallen und wie es ihr gelungen war, fast alle Zeichen zu verpassen. Und auch all die schnippigen Antworten und Streitereien fielen ihr ein. Und sie wollte sagen, es tut mir leid, doch sie konnte nicht reden. Dann zog der Löwe sie beide mit seinen Augen zu sich. Er beugte sich nieder, berührte ihre blassen Gesichter mit seiner Zunge und sagte, denkt nicht mehr daran. Ich werde nicht schimpfen. Ihr habt den Auftrag erfüllt, für den ich euch nach Narnia geschickt habe. Bitte, Aslan, sagte Jill, dürfen wir nach Hause? Ja. Ich bin gekommen, um euch nach Hause zu bringen. Das ist es, was Gott möchte. Das soll unser Zeugnistag sein. Ja. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt. Es gibt nicht nur die Schuld, die vergeben werden soll, Es geht auch um das, was wir in unserem Leben an Frucht erleben dürfen oder was an Frucht wachsen durfte durch unsere Gemeinschaft mit Gott, unserem Leben, die er in uns und durch uns hat wachsen lassen. Der Paulus erklärt noch etwas genauer, was an diesem Richterstuhl passieren wird, im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefs. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Aber ob jemand auf dieses Fundament Gold, Silber und wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Hält das, was er auf das Fundament gebaut hat, stand, wird er belohnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Ich denke, das sind zwei Extreme. Einmal der, der nur Gold, Silber und Edelsteine gebaut hat und einer, der nur Holz, Stroh und Stoppeln gebaut hat. Der eine behält alles, der andere behält nichts und wird nur mit dem nackten Leben sozusagen in die Ewigkeit hinübergleiten. Aber ich denke, für jeden von uns wird beides ein Stück Wahrheit haben. Wir werden das eine haben in unserem Leben und wir werden das andere haben. Und Gott wird deutlich machen, was von Bestand war und was nicht. Was ist das jetzt? Was baut man in Holz und Stroh? Heute würde man sicherlich, also wenn das Neue Testament heute geschrieben würde, wäre mit Sicherheit noch Plastik dabei. Denn das Besondere an diesen Materialien ist, man kann sie mit entsprechender Modulation und Zubereitung und Farbe so aussehen lassen, als wären sie echtes Gold, echtes Silber und echte Edelsteine. Heute wissen wir das, ne? Diese Billigschmuckläden können die tollsten Ketten und Armbänder machen für wenige Cent. Aber es ist alles nur Fake, es ist nur nachgemacht. Und in dem Augenblick, in dem das geprüft wird, verbrennt das. Was ist das jetzt geistlich gesehen? Wo ist jetzt der Unterschied? Nun, wenn man dieses, ich muss das abkürzen, weil die Zeit ist vorbei, der Kontext des Kapitels zeigt, es geht um die Dinge, die wir aus unserer eigenen Natur herausgetan haben, also aus unserem Verstand, unserer Überlegung, mit unserer Kraft, mit unserer mentalen Stärke, mit unseren Fähigkeiten. Und da können wir viel. Wir können viel tun und das sieht fromm aus, das sieht gut aus, sieht aus wie echt, aber Gott fragt nicht danach, wie es aussieht. Gott möchte wissen, was ist seine Substanz? Und erinnern wir uns, wir sind nicht dazu da, so auszusehen, als hätten wir die Herrlichkeit Gottes, als wäre Gott in unserem Leben gegenwärtig, aber in Wirklichkeit haben wir es selber gemacht, sondern Gott möchte das schon selber machen. Und deswegen sagt Jesus uns, das da lassen wir weg, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird es ihm ergehen wie den unfruchtbaren Reben, die man auf einen Haufen wirft und verbrennt. Haben wir dasselbe Bild wieder. Das Holz, das Stroh, die verdorrten Trauben, das wird alles verbrennen, das geht im Feuer auf. Aber die Frucht, die Gott in unserem Leben wirkt, dadurch, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dadurch, dass wir ihm erlauben, das in uns und durch uns zu tun, was niemand anderes tun kann als er, das bleibt in Ewigkeit. So, muss man jetzt Angst haben? Nun, vor den Zeugnissen, wenn du Jesus hast, dann brauchst du vor dem ersten Gericht, vor dem weißen Thron sicherlich keine Angst zu haben. Und deshalb meine Einladung im Namen Jesu, denk darüber nach, falls du die Entscheidung noch nicht getroffen hast und lade ihn ein in dein Leben. Aber auch wenn du Christ bist, ist es nicht egal, wie du lebst. Ich habe immer gedacht, entscheidend ist, ob ich Gutes tue oder Böses, ob ich Richtiges tue oder falsch. Und ich dachte, es wäre in der Sache, in sich schon zu entscheiden, ob es gut ist oder nicht. Wenn wir gleich die Kollekte einsammeln, wenn ich in die Kollekte 5 Euro reinwerfe, dann ist das doch eine gute Tat, oder? Ja, ist es eine gute Tat? Wenn ich 5 Euro rausnehme, ist es eine schlechte Tat, ist doch klar. Aber Leute, glaubt ihr, es kann eine in Gottes Augen schlechte Tat sein, wenn ich 5 Euro in die Kollekte reinwerfe, zum Beispiel, wenn ich es nur tue, um den, der neben mir sitzt, zu beeindrucken, siehst du? Oder sagen wir da vielleicht eher 50 Euro, ne? Ich kann 50 Euro und du? Was kannst du schon reinwerfen? Oder, ne, wenn jemand, also das ist jetzt extrem, ich möchte niemanden dazu auffordern, aber wenn du 5 Euro brauchst oder 10 Euro, weil du weißt, da hat jemand Not, die unbedingt gelindert werden muss und ich habe keine 10 Euro und Gott sagt dir, nimm sie, das ist mein Geld. Das kannst du ruhig machen. Nimm's und tu, was ich dir aufs Herz gelegt habe. Dann ist 5 Euro aus der 10 Euro aus der Kollekte nehmen, kann eine gute Tat sein. Ich will euch eins deutlich machen. Eine Tat ist nicht gut in und aus sich selbst heraus, sondern sie ist gut aus der Quelle, aus der sie geschieht. Wenn ich sie in vollkommener Abhängigkeit von Gott, von Jesus, meinem Leben und meinem Herrn tue, dann ist es eine gute Tat. Auch wenn sie im ersten Augenblick überhaupt nicht gut aussieht. Wenn Jesus mit der Peitsche durch den Tempel rennt, haben das viele Leute sicherlich nicht als gute Tat wahrgenommen. Aber es war eine. Deswegen, du musst jeden Tag neu zwischen dem Leben aus dem Geist in der Abhängigkeit mit Jesus oder dem Leben aus deiner eigenen Kraft entscheiden. Und das heißt auch, ich entscheide selbst, was gut und richtig ist. Ich weiß das. Nein, ich weiß das nicht. Ich brauche Gott. Und bleibende Frucht wächst in deinem Leben, wenn du ganz nah an Jesus bleibst. Ein letzter Vers, müssen wir Angst haben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe in uns zum Ziel gekommen. Und dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn wir sind hier in dieser Welt ebenso mit dem Vater verbunden, wie Jesus es war. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Amen.